Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Krebs, Let's Talk About Cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich auf eine neue Folge mit dem 31-jährigen Lukas. Das ist ein gebürtiger Wiener aus Berlin, der uns seinen auch spirituellen Weg, den er mit der Erkrankung von metastasierten Hodenkrebs gegangen ist, erzählt. Dieser begann 2015. Lukas ist schwul, hochsensibel und sehr engagiert, eine Krebs-Community für Queer. Das ist der englische Sammelbegriff für Nicht-Heterosexuelle wie Schwule, Lesben, Bisexuelle, Intersexuelle und so weiter, People aufzubauen und insbesondere diese Menschen bei der Krebserkrankung zu unterstützen. Sein Wunsch, mehr Liebe, weniger Angst. Ein sehr interessantes und informatives Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Ich sage erstmal herzlich willkommen zu meinem Podcast. Super schön, dass du dich gemeldet hast. Und ich finde das ganz große Klasse, dass sich mein Mann gemeldet hat. Premiere. Die Männer reden ja nicht so gerne. Und über Krebs wahrscheinlich noch weniger gern. Und ja, ist ganz lustig, wie wir uns eigentlich auch zufällig getroffen haben. Ich weiß nicht, wollen wir das erzählen? Soll ich das erzählen? Oder vielleicht kommen wir später noch drauf im Laufe des Gesprächs. Oder willst du einfach erstmal von dir erzählen und deine Geschichte?
Mit der Synchronizität, meinst du?
Ja,
voll, auf jeden Fall. Ich fand das auch witzig.
Ja, es war so, dass ich, du hast mich abonniert. Ich weiß gar nicht, woher du mich kennst, wahrscheinlich aus Instagram. Genau, abonniert auf Instagram. Und dann bin ich irgendwie auf dich gekommen und habe geguckt, wer du bist, weil es eine von den wenigen Männern ist. Und dann habe ich auf deine Seite geschaut, auch auf deinen Blog. Und habe ein bisschen geguckt und dann hattest du mir am selben Tag, hast du mir dann ein paar Stunden später, habe ich deine E-Mail von dir gelesen, in denen du mich angesprochen hast, ob du nicht deine Geschichte auf meinem Podcast erzählen würdest. Also wir hatten zur gleichen Zeit uns quasi connected und das fand ich sehr lustig und das ist eben, wir wollten uns auch über Spiritualität unterhalten, das ist halt Synchronizität, gell? Manche sagen Zufälle, wir glauben nicht an Zufälle. Also Synchronizität.
Ich kann das mittlerweile, ist das wirklich, also bin ich da ziemlich, genau, passieren diese Synchronizitäten irgendwie immer häufiger.
Ja.
Und ich finde das total witzig.
Ja, wenn man sich darauf einlässt, ich beschäftige mich auch wieder sehr damit, dann sowieso. Und man ist dann auch achtsamer. Aber erzähl erst mal deine Krebsgeschichte und dann kommen wir bestimmt noch auf das Thema. Darf ich noch kurz fragen, wo du herkommst? Bist du Österreicher? Oder?
Genau, also ich komme ursprünglich aus Wien und ich lebe seit 2 Jahren in Berlin. Und ich bin im Rahmen meiner so Heilungsgeschichte dann eigentlich in Berlin gelandet. Mhm. Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen.
Ah, so, okay. Ist doch schön. Irgendwie österreichisch klang das schon. Ja, schön. Also, dann erzähl mal bitte. Wann fing das an? Wann ging es los bei dir?
Also meine Krebsgeschichte, wann sie begonnen hat, weiß man ja nicht genau, aber die Diagnose, ne, war im April 2015. Mhm. Und also ich hatte eben einen Hodentumor, was ja eigentlich auch eine Krebserkrankung ist mit einer der besten Heilungschancen, also überleben die allermeisten. Aber bei mir war das tatsächlich sehr krass, weil ich das höchste Stadium hatte. Also es gibt ja diese 4 Krebsstadien und bei Hodentumoren gibt es das 4. Stadium, was ja dann medizinisch quasi unheilbar, also halt klassifiziert wird nicht, weil man eben fast alle Leute heilen kann. Aber ich war so ganz knapp, haben mir halt meine Ärztinnen gesagt, wirklich vor so einer Grenze, wo ja, es sehr unwahrscheinlich ist, dass man es überlebt. Und dementsprechend war auch die Behandlung sehr intensiv. Also bei mir war das ein ganzes Jahr Chemotherapie. Und bei Hodentumoren ist es so, dass wenn das metastasiert ist und die erste Chemo nicht reicht, dass man dann so eine Hochdosis Chemotherapie macht, was man auch bei Blutkrebs zum Beispiel verwendet.
Darf ich die ganz kurz unterbrechen? Ja. Entschuldigung.
Ja, klar.
Also das, meine erste Frage, wie hast du es denn festgestellt? Hattest du Schmerzen? Und die zweite Frage, die hast du jetzt eigentlich beantwortet. Also es war Stadium 4 und metastasiert auch noch.
Genau, also die zweite Frage, also es ist Stadium 3c, weil bei Hodentumoren gibt es eben dieses 4. Stadium, nicht, aber eben es war metastasiert. Das heißt, es hatte in verschiedenen Lymphknoten Metastasen und also im Bauchraum, im Mediastinum, also das heißt im Brustbereich, jetzt nicht in der Lunge, aber halt in den Lymphknoten und auch so bis zum Hals. War doch teilweise so richtig so faustgroß, also richtig riesig, also es war echt ziemlich krass. Und gemerkt habe ich es, also eben rückbezüglich habe ich das sicher schon ein halbes Jahr gemerkt, weil ich einfach müde wurde zunehmend und ich war auch regelmäßig beim Arzt. Ich habe aber tatsächlich bei meinen Hoden jetzt nichts getastet. Und ich habe das eher wirklich so gemerkt, dass es mir einfach so immer schlechter ging. Und erst, wie es dann ganz, also die 3 Wochen vor der Diagnose, war es auch im Krankenstand von der Arbeit. Also ich war wirklich so wie eine Grippe. Also ich konnte das Essen nicht behalten. Ich habe Gewicht verloren. Ich hatte Rückenschmerzen. Und ja, ganz komische Träume in der Nacht. Also ich habe auch wirklich so ein Gefühl gehabt, vielleicht sterbe ich bald oder so. Also wirklich ganz krass. Und für mich das einfach, was für mich wirklich krass auch war, war, dass ich eben zum Arzt ging, immer wieder. Und selbst mein Hausarzt damals, ich habe in meinen, also 2 Wochen vor der Diagnose, war dann mein Boden noch angeschwollen. Und dann habe ich ihm das gezeigt und gesagt, eben der ist angeschwollen. Und da hat auch er gesagt, das kann auch eine Infektion sein. Also irgendwie bei mir war das so unspezifisch oder vielleicht auch der Hausarzt hat es halt irgendwie nicht gecheckt. Und dadurch war das wirklich sehr dramatisch, weil es mir einfach schon so schlecht ging und dann erst ein Bluttest beim Hausarzt, wo dann die Entzündungsparameter so ganz hoch waren. Da hat er mich dann auch gleich ins Krankenhaus überwiesen und dort habe ich dann auch gleich gesagt, dass sie den Hoden anschauen sollen und dann war das auch am selben Tag noch festgestellt. Also das ging dann alles so ganz schnell. Das war jetzt die erste Frage und du wolltest noch was anderes fragen, oder?
Nee, das war jetzt, also das hast du jetzt beides beantwortet, indem du gesagt
Alles
hast, wie du
klar.
drauf gekommen bist und also durch die Müdigkeit und metastasiert waren die Lymphe und die Lymph, also durch das Lymphknoten.
Genau. Aber so als Info kann man auf jeden Fall sagen, dass eben auch so unspezifische Rückenschmerzen, also kann man auch nachlesen, ist auch ein Zeichen für Hodentumore, eben weil Hodentumore dann so über das Lymphsystem halt metastasieren und das kann dann auf die Nerven drücken und genau.
Okay.
Ja, das war so diese Zeit der
Und
Diagnose.
dann ging es recht schnell. Also im Krankenhaus haben Sie es dann diagnostiziert, haben Sie dich gleich behalten oder wie war das Prozedere?
Genau, also die haben mich gleich aufgenommen und also ich bin quasi in der Früh zum Hausarzt, dann hat er mir die Überweisung gegeben, dann bin ich mit dem Taxi ins Krankenhaus und die haben mich untersucht, aufgenommen und am nächsten Tag hatte ich dann gleich die OP in der Früh als erste, wo
Echt?
mir der Hoden entfernt wurde.
Oh.
Also das war alles so in einem ganz krassen Tempo, weil das eben bei mir so, eben, das war alles so, das musste einfach schnell gehen. Weil das ja sonst oft bei vielen Menschen, ne, die mit einer Krebsdiagnose konfrontiert sind, da ist ja eigentlich auch immer ein bisschen Zeit und man muss jetzt nicht sofort so rasch handeln. Und irgendwie in meiner
Ja.
Situation war das einfach alles sehr, sehr schnell.
Ja, das
Weil,
ist ähnlich wie bei
also,
der
genau.
Isabella mit der Leukämie. Da war das auch von heute auf morgen. Haben Sie dir da auch gleich eine Prognose gegeben oder so gesagt, wir müssen sofort, sonst sterben Sie in 2 Wochen? So war das bei der Isabella.
Ah,
Oder
ja.
haben Sie dir ein bisschen mehr Zeit gelassen oder waren Sie zu schlau, nichts zu sagen?
Jetzt muss ich kurz nachdenken. Also bei der Diagnose auf jeden Fall nicht. Und tatsächlich hat mir nie ein Arzt eine Prognose gesagt, was ich auch eben korrekt finde.
Ja, ich auch.
Mit den Prognosen. Also ich meine, das macht schon Sinn irgendwie, wenn Menschen so komplett sich nicht aus der Realität fliehen als Reaktion auf die Diagnose irgendwie so, dass man den Menschen sagt, na, klären Sie halt mal Dinge, ist ja immer gut, also das kann man schon machen, aber prinzipiell geht man ja meinem Verständnis nach eher davon weg, diese Prognosen auszusprechen, weil ja das allein so einen krassen Druck macht, ne, und man es einfach wissen kann. Ich habe mal einen Arzt, oder zumindest ich habe dann auch natürlich selber recherchiert und da waren so, da gab es irgendwie Zahlen. Ich kann das ja auch nicht, also ich kann zwar gut auch wissenschaftliche Texte lesen und habe eine Ausbildung auf der Fachhochschule und so, aber so medizinische Texte, da steige ich dann auch aus und ich habe so manche Sachen gefunden, wo irgendwie 30% Überlebenschance mit dem Stadium jetzt bei mir ist und bei anderen war es irgendwie 70, also irgendwo so. Das habe ich halt dann irgendwie im Internet gefunden und dann damit die Ärzte konfrontiert und die haben halt nur gesagt, ja, das sind so die Zahlen oder so. Also manche sagen 30, manche 50, manche 70, aber tatsächlich hat nie ein Arzt oder eine Ärztin mir persönlich jetzt gesagt, in ihrem Fall haben sie diese Chance oder so. Siehst du, also nämlich, war das bei dir oder?
Nee, ich hatte auch keine Prognose, aber sie haben mich damals so angeschaut und ich wusste auch nichts. Ich habe auch Stadium 4 metastasierten Lungenkrebs und als ich dachte, ich habe nur gedacht, ich weiß nicht, ob ich noch ein Jahr lebe. Und habe dann natürlich auch gegoogelt und da sind einfach, meine Onkologin hat so schön gesagt, also wie gesagt, eine Prognose wurde mir Gott sei Dank nicht gemacht, aber meine Onkologin hat mir gesagt, im Internet sind ja entweder die heftigsten Fälle die guten oder die schlechtesten. Und das stimmt schon. Also
Ja.
sowas sollte man auch nicht unbedingt zu viel machen. Ich habe es dann auch irgendwann aufgehört, weil da bist du total gaga.
Voll, oder? Es gibt uns so eine Phase und irgendwann
Da
danach
merkst
haben
du
wir
aber,
gesagt, okay,
das, mich
das
hat es
ist ewig.
runtergezogen. Also ich habe dann gar nichts mehr gelesen. Das ist wie so ein Beipackzettel von Medikament. Also das habe ich dann auch von meinem Medikament, wenn ich das
Ja.
lese, also dann werde ich erst richtig krank.
Ja. Das ist so ein zweischneidiges Schwert
Ja, aber
auf
jetzt
jeden
sind wir
Fall.
abgekommen vom Thema. Aber ich weiß schon, ich habe mal auch, dass die Prognosen weniger gemacht werden, aber man hört es immer wieder. Und es war jetzt speziell im Fall von Isabella, weil da auch gleich Krankenhaus geblieben und Behandlung losgelegt, wie du selber gesagt hast. Im Normalfall hast du immer so ein bisschen Minimum-Zeitraum.
Genau. Wobei, so in meinem Fall fand ich das eben auch voll okay, weil, also sozusagen, in diesem Fall gab es auch ein klares Vorgehen. Also bei Hodentumor wird immer der Hoden entfernt und dann, je nachdem welches, also da gibt es auch verschiedene Zellen, die dann kanzerogen sein können. Und in meinem Fall war das so ein gemischter, also da sind verschiedene Zellen daran beteiligt gewesen und dann macht man immer Chemo und das ist, die Chemo ist eben auch sehr effektiv und insofern muss, also in meiner Situation war da jetzt nicht so ein riesiges Fragen von, was hilft, wie wäge ich das ab, sondern das war sozusagen einfach, glaube ich, in meiner Situation, weil da relativ klar ist medizinisch, was zu tun ist und die Heilungschancen auch sehr eben gut sind. Wobei natürlich die Chemotherapie schon noch sehr stark ist und also es war jetzt nicht easy, aber am Ende gesehen, ja, halt effektiv.
Ja gut, eine Chemo ist, glaube ich, nie easy. Du hast gesagt, die Behandlung war ein Jahr. Und welchen Zyklen hattest du die Chemo? Also als erstes
Ja.
wurde der Hoden entfernt, dann
Genau, also bei Hodentumoren, also gibt es gleich so eine Chemo, die halt sehr viele bekommen. Manche bekommen auch Bestrahlung in so niedrigen Stadien, aber das ist eine Chemo, da hat man 2, 3 oder 4 Zyklen. Ich hatte 4 und da ist man so 5 Tage im Krankenhaus und kriegt halt 5 Tage jeden Tag so ganz viele Infusionen und dann dazwischen einmal muss man so noch kommen, die Woche, also um so eine Tagesgabe zu bekommen und danach guckt man nochmal. Und wenn das dann eben nicht erfolgreich ist, also bei mir, ich hatte dann noch eine zweite Operation am Bauch, also ich habe dann so eine große Narbe auch am Bauch, weil man da das Restgewebe entfernt hat und genau, und dann war aber nochmal ein Markerrezidiv, also das heißt, die Tumormarker, die waren nie auf Null und sie sind dann auch wieder in die Höhe gegangen und dann muss man eben so eine Hochdosis-Chemotherapie machen. Und das ist wahrscheinlich wie bei, weiß nicht, ob Isabella, ich habe da kurz reingehört, aber jetzt weiß ich nicht ihre Geschichte. Also einfach, wenn man das mit so einer Stammzelltransplantation macht, ne, das heißt, man bekommt so eine Vorbereitungschemo und dann wird man dann so wie so ein Dialysegerät angehängt und dann kann man die Stammzellen aus dem Körper ernten. Und Stammzellen, also Zellen, die können sich in jede Zelle verwandeln, die der Körper braucht. Und das finde ich auch so, das ist so total abgefahren eigentlich, weil eben dann kriegt man so eine Hochdosis-Chemo, dass man überhaupt kein Immunsystem mehr hat und ist dann auch im Isolierzimmer 2 Wochen und dann kriegt man die Stammzellen und die wissen dann, dass gerade im Knochenmark überhaupt kein Blut produziert wird und dann gehen die ins Knochenmark und werden so Zellen, die dann wieder eben rote, weiße Blutkörperchen, Blutplättchen produzieren. Und bei Hodentumoren muss man das dann dreimal machen. Und
Echt?
deswegen dauert es dann, ja. Also quasi die Behandlung, ein Zyklus dauert dann 3 Wochen und ich hatte das eben dreimal. Und als Vorbereitung muss man aber dann diese Chemo machen. Und als Vorbereitung, bis man den Platz hat, muss man dann noch mehrere Zyklen von der Chemo machen, damit man nicht sozusagen der Krebs. Genau, also insofern hatte ich die erste Chemo, die Vorbereitungschemo und die Hochdosis-Chemo. Und ich glaube, das ist wirklich so das absolute Maximum, was man irgendwie geben kann, weil, ja.
Wie hast du das denn alles verarbeitet oder verkraftet in dem Moment? Bist du da auch eher so Augen zu und durch, erstmal geschockt, noch so nicht realisiert, oder bist du eher ja ziemlich niedergeschlagen gewesen? Weil die Diagnose und dann noch diese Chemo dann gleich, was ja viele mir erzählt haben, das ist ja so ein doppelter Schlag ins Gesicht und zieht dich ja psychisch eigentlich sehr runter. Oder wie sah das bei dir aus? Weißt du das
Ach,
noch?
voll.
Ja.
Ich meine, also ich bin ja Single und habe jetzt keine Familie. Ich stelle mir das auch so vor, wenn Leute Kinder bekommen, dass man dann einfach Superkräfte entwickelt, weil man das viel stark sein muss und einfach ja, sehr viel können muss. Und ich habe das Gefühl, bei mir war das einfach auch so am Anfang so ein Abwehrmechanismus oder es war so ein Überlebensmechanismus. Also es war überhaupt keine Zeit, gefühlt mir da groß Gedanken zu machen. Und tatsächlich war ich auch natürlich total geschockt und gleichzeitig habe ich mir auch schon gedacht, also ich hatte eben vor der Diagnose wirklich diese Nächte, wo ich Schweiß gebadet in so einen komischen Tag nach, also wach schlafen, das war alles so komisch. Und ich habe einfach gespürt, da ist was ganz schlimm und dass die Ärzte mir ständig gesagt haben, es ist alles okay, das war für mich psychisch ganz schlimm, weil ich mir dann so gedacht habe, eben mit mir stimmt was nicht. Und da kommt noch ein anderer Aspekt, das kann ich dann vielleicht nachher noch mit der Hochsensibilität hinzufügen. Aber ich würde jetzt auf deine Frage jetzt eigentlich so beantworten, dass ich das so einschätze, dass ich einfach in so einem Überlebens Mechanismus mal war und einfach gedacht habe, okay, das ist jetzt so und da muss ich jetzt durch. Ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, dass ganz am Anfang, da habe ich dann, also ich habe mit meiner Arbeit, habe ich ganz offen gesagt, was Sache ist und dann habe ich so gesagt, naja, vielleicht kann ich ja zwischen den Chemos dann wieder arbeiten gehen und dann habe ich eine Woche, also so total irrational und weltfremd, also so war das so die erste Zeit, habe ich mir so gedacht, ja, dann mache ich das und dann gehe ich wieder arbeiten, um halt so selber nicht mich damit zu konfrontieren, dass das halt potenziell tödlich enden kann. Also so, eben so Denial, also so ja, Abwehr. Und ja, die Chemo war schon noch mega anstrengend. Also ich habe schon so gemerkt, ja, also mir war einfach sehr übel nach den ersten Chemos. Bei der dritten und vierten Zyklus ging es aber besser. Da habe ich zum Beispiel dann gefastet vor der Chemo.
Ah, ja,
Und
da habe ich schon von gehört.
also mir hat das, ich überhaupt bin ich dann so, ich finde Fasten, das habe ich auch nach der Chemo immer wieder gemacht. Und das hat mir das auf jeden Fall geholfen, aber ich habe schon gemerkt, also diese 4 Zyklen waren richtig krass und dann war es danach Juli und dann war eben mal so dieses, okay, die Chemo ist jetzt fertig, dann kommt die OP. Und ich kann mich noch genau erinnern, weil das, also in Wien ist es auch im Sommer, finde ich, durch Klimawandel mittlerweile ziemlich heiß und auch diesen Sommer, es war einfach unglaublich heiß, auch in der Wohnung und ich merke, ich habe, dieser Monat war ganz schlimm, weil ich mich so schwach gefühlt habe. Und dann hatte ich eben diese erste Operation und Ja, das war auch sehr, also eine lange OP und so, hat mich auch sehr geschwächt. Also ich war dann einfach wirklich sehr geschwächt im Sommer. Und dann natürlich, wie ich glaube, das war vielleicht 1,5 Wochen nach der OP, dass dieses Makrerezidiv war und dass ich dann eben gewusst habe, okay, es muss noch ein halbes Jahr mindestens weiter so mit Chemo gehen. Da war ich dann psychisch auf jeden Fall am Tiefpunkt und da habe ich mich auch sehr intensiv mit Sterben oder halt dem Tod beschäftigt oder mich halt begonnen mit dem Gedanken ebenso zu beschäftigen, was mache ich denn mit dem Geld, was ich habe oder wie will ich mein Begräbnis, also sozusagen, was muss man eigentlich organisieren oder wie organisiert man ein Begräbnis? Ist es dann ich will, aber ich bin ja gar nicht mehr da.
Ja, ich kenne das,
Und
ja.
also diese Fragen halt, ne, genau, die ja auch wichtig sind, auch wenn man nicht Krebs hat. Also es ist ja überhaupt für alle Menschen sinnvoll, sich mit dem Tod auch zu beschäftigen.
Ja, hatten wir schon
Aber dann
öfter.
doch. Genau.
Aber wir machen es alle nur, wenn wir müssen, gell? Das ist noch ein ziemliches Tabuthema, ja.
Ja, oder eben, genau, halt auch für jung, also ich bin ja jetzt 31, damals war ich 27 und natürlich ist das so ein Alter, wo man, ja, wo das für die meisten Menschen sehr weit weg ist, ne? Und für
Ja.
mich war es das erste Mal so, dass das für mich so nah war.
Es ist ja
Genau.
auch verständlich, es sollte ja auch weg sein, aber das Thema Tab, also Krebs ist in der Gesellschaft, also in der westlichen Industrienation eher ein Tabuthema. Es wird in anderen Ländern ja auch anders damit umgegangen, in anderen Kulturen, Indien oder was weiß ich, das meine ich damit. Also es ist schon extremstes Tabuthema und sehr negativ behaftet. Und es gehört aber zum Leben so dazu wie die Geburt. Das ist das Verrückte. Wir sterben alle mal. Die Endlichkeit gehört zum
Ja.
Leben. Und es geht ja nicht darum, dass man jetzt so als 27er mit dem Tod beschäftigt, sondern in dem Sinne so dieses Negative, sondern einfach, dass der Tod gehört zum Leben dazu. Einfach das Thema, so ganz neutral, sage ich jetzt mal. Und das gibt es aber bei uns nicht.
Ja, das ist auf jeden Fall widerspiegelt halt auch so den Materialismus, ne, in der Gesellschaft oder.
Zum
Also ich werde
Beispiel.
erst mal einen Blog, so einen Artikel geschrieben, wie meine Krebserkrankung der Beginn einer spirituellen Reise wurde. Und zwar hat das wirklich mit einer Krankenpflegerin zu tun, die war so wichtig. Und zwar war das, also ich war quasi in dem einen Spital, das war so mein Stammspital. Also in Österreich sagt man so
Ja, ich
Krankenhausspital.
war schwer.
Krankenhaus, genau. Und um diese Stammzellen zu ernten, musste es aber auf quasi die Universitätsklinik in Wien, weil das kann man irgendwie nur dort machen. Und dort ist es wie so ein VIP-Treatment. Also so, ich bin dann 5 Stunden dort gewesen und ich hatte eben eine Krankenpflegerin, die war nur für mich zuständig. Und dann wurde ich da eben an diese Maschine angeschlossen und das dauert dann noch 4 Stunden und dann kann man eben auch nicht groß was machen. Also man muss dann irgendwie da liegen bleiben. Und wir haben uns einfach sehr viel unterhalten. Und ich hatte schon vorher das Gefühl, also ich habe mich mit spirituellen Themen schon beschäftigt, aber jetzt, aus meinem jetzigen Standpunkt, habe ich es halt damals nicht wirklich verstanden. Also, und da ist irgendwie was passiert. Und zwar haben wir einfach geredet und ich glaube, ich hatte so ein Buch gelesen über Selbstheilung, so von Louise Hay, so irgendwie so ein Standardwerk und das hat von einer Freundin geschenkt bekommen und sie hat das dann gesehen und dann haben wir uns so begonnen, ja, über Krankheiten, über den Sinn von Krankheiten zu unterhalten und wie sie das sieht und eben, weil sie ja ständig so kranke Menschen sieht, weil sie ja Krankenpflegerin ist in einem Krankenhaus und ich habe ihr dann irgendwie so erzählt, dass ich so dankbar bin, weil es in meinem Leben wirklich auch in Wien und jetzt auch in Berlin, also es gibt einfach viele Menschen, die mich mögen und die ich sehr mag und ich habe wirklich ein sehr gutes soziales Netz und auch so, wenn ich auch Geschichten von anderen Krebs, Betroffenen höre, dann merke ich einfach, dass ich in dieser Hinsicht absolut das Glück habe oder auch privilegiert bin oder halt auch. Ja, das hat selber halt so lebt. Also ich habe immer sehr viel Zeit investiert in Freundschaften und Beziehungen. Und trotzdem habe ich aber ihr dann sowas gesagt wie, naja, aber ich, jetzt dauert das schon so lang und ich frage mich irgendwie, ob ich nicht eine Last werde für meine Freundinnen und Freunde und meine Familie, weil die kümmern sich alle und jetzt ist es aber so lang und jetzt geht es noch weiter und ich hab mir quasi so Gedanken um die gemacht, was ja auch sehr spannend ist, ne? Weil ich ja sozusagen mit dieser potenziell tödlichen Erkrankung zu tun hatte und dann ist wirklich was ganz Spannendes passiert. Und zwar war sie gar nicht so viel älter als ich, vielleicht 3, 4 Jahre. Und sie hat mich dann irgendwie so ein bisschen so mütterlich angesehen und hat dann so gesagt wie, ach Lukas, denkst du wirklich so? So, glaubst du, dass das stimmt? Und dann hat sie mir gesagt, siehst doch mal so, dadurch, dass du jetzt diese Erfahrung machst, profitiert dein ganzes Umfeld unheimlich von dir, ohne dass ich irgendwas konkret tun muss. Also quasi nur allein dadurch, dass ich diese Erfahrung jetzt durchleben muss oder durchlebe, lernen ganz viele Menschen von mir und setzen sich ja auch mit denselben Dingen auseinander. Ne? Wie würde ich in der Situation reagieren oder wie macht der Lukas das oder war wie stark ist das oder wie kann man unterstützen? Was braucht man eigentlich? Was ist wichtig im Leben?
Ja, ist es so bei
Diese
dir?
ganzen Fragen, die ich mir stelle, haben sich ja dann auch, oder sie hat eben gemeint, das sind dann eben auch die Fragen, die sich andere Menschen stellen. Und dadurch hat sie mir so gesagt, also ohne dass ich irgendwas tue, tue ich quasi, ohne was zu tun, ganz viel Positives in der Welt. Und quasi so wie ich habe eine Aufgabe. Und ich würde das wirklich so bezeichnen, dass da so wie mein Ego kollabiert ist für einen Moment. Und ich habe da wirklich zu weinen begonnen. Und das war für mich so ganz stark, weil ich einfach verstanden habe, dass das Leben es nicht schlecht meint mit mir oder dass ich jetzt nicht aus Böswilligkeit und das, weil mit mir irgendwie immer ist was falsch mit mir und immer ist irgendwas komisch oder diese negativen Gedanken, die wandern einfach weg. Und ich habe mir da auch gedacht, selbst wenn ich sterben würde, wäre es okay, weil ich mache deswegen nicht weniger und quasi ich habe irgendwie eine Funktion, auch wenn es ist, nicht jetzt irgendwie zu arbeiten oder so. Und es ist alles okay. Also das war wirklich so eine ganz krasse Erfahrung. Und das ist einfach durch dieses Gespräch mit dieser Krankenpflegerin entstanden. Und das war wirklich für mich so ein Wendepunkt. Und ich habe auch das Gefühl, dass ab diesem Moment ging irgendwie alles gut. Also das klingt jetzt so komisch, aber
Ja gut, deine
ich habe
innere
wirklich
Einstellung hat sich
Frieden
geändert.
geschaffen. Genau. Also ich glaube, davor habe ich auch das Gefühl gehabt, ich bin unter Anführungszeichen positiv, wobei ich das müsste man nochmal differenziert ausführen, weil das kann, finde ich, auch so nach hinten losgehen, so dieses positiv denken müssen. Oder was heißt positiv? Also ich habe einfach in dem Moment verstanden, dass nichts schiefgehen kann, dass das Leben es nicht schlecht mit mir meint und dass ich wichtig bin, dass meine Geschichte wichtig ist, dass ich dadurch, dass ich das jetzt durchlebe, voll viel tue, auch für mein Umfeld und
Dass es
dass
einen Sinn
nichts
hat.
schiefgehen kann, dass es einen Sinn hat, genau. Und dadurch konntest du irgendwie innerlich ganz anders umgehen und eben, ja, also es hat einfach alles gut funktioniert. Ich habe dann irgendwie ein paar Mal ein Einzelzimmer im Krankenhaus bekommen. Und irgendwie, es haben sich ganz viele eben, dann halt das eine Buch gelesen und das andere, dann habe ich die, also ich habe mich dann so von verschiedenen spirituellen Leuten oder halt so Lehrenden da irgendwie ganz viele Dinge entdeckt. Ich habe zu so meditieren begonnen und also es gab auch wirklich dann Momente zwischen den Chemos, in der Chemo, wo ich einfach glücklich war und ich will es nicht zurückhaben, es war auch schwierig und wenn man sich zurückerinnert und
Nee, ich weiß
jetzt geht
schon.
es mir wieder halbwegs gut, dann ist es auch natürlich, man erinnert sich eher an die positiven Sachen, aber
Na.
ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich teilweise während meiner Erkrankung glücklicher und unbesorgter war als danach, weil danach musste ich wieder fragen, wie verdiene ich mein Geld und okay, ich muss arbeiten und merke, das finde ich aber sehr anstrengend oder es passt nicht mehr so. Und dann so, mein Gott, wie verdiene ich jetzt mein Geld? Und wie finde ich in Berlin eine Wohnung und solche Sachen? Also das Leben hat ja so praktische Aspekte, die sehr stressig sind. Und bei mir war es einfach so, während meiner Krebserkrankung, ja, da hatte ich einfach keine existenziellen Sorgen, was auch ein Privileg natürlich ist. Aber ich habe halt meine Erwerbsunfähigkeit, Rente, Krankengeld bekommen. Ich habe keinen Hauskredit abzahlen müssen, nämlich hatte keine Familie, keine Kinder. Du hast ja auch eine Tochter, ne? Also das ist auch mal ein Unterschied, ob man Kinder hat oder einen
Ja,
Partner oder
ich
alleine.
bin nicht allein. Also ich bin da auch versorgt. Also ich gehöre auch zu den privilegierten
Alles
Krebskranken,
klar.
wenn man von dem Finanziellen ausgehen
Genau.
kann. Ja.
Unabhängig von Krebs, ne? Also braucht es einfach da mehr das Bewusstsein, eben wie viel Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher leisten und so.
Ja.
Aber genau, in meiner Situation war das halt einfach kein Faktor. Und da war ich tatsächlich, ich habe in einer WG gewohnt mit einem ganz lieben Freund, da hatte ich einfach wenig Miete. Also ich hatte da einfach existenziell, war ich einfach abgesichert. Ja, konnte mich da einfach sehr auf diese spirituellen Entdeckungen
Ja.
konzentrieren. Das ist so eine sehr spezielle Zeit irgendwie. Also alles gleichzeitig,
Ja.
genau.
Aber wie war denn dein spirituelle Weg? Also das war sozusagen, Erleuchtung klingt ein bisschen negativ, also finde ich auch etwas übertrieben oder so esoterisch und das hat immer so einen Negativ-Touch. Also das hat was in dir ausgelöst, das, was die Krankenschwester zu dir gesagt und das hat innerlich was bei dir ausgelöst und du bist weiter diesen spirituellen Weg gegangen. Du hast erzählt, du hast Louise Hay gelesen, von der habe ich auch schon gehört. Ging es dann weiter? Also weil der Ansatz war jetzt ja, fand ich jetzt nicht unbedingt spirituell, was sie gesagt hat, weil ich hätte das jetzt zum Beispiel auch anders gesehen, aber es hat in dir was ausgelöst auf jeden Fall. Und wie bist du dann weitergegangen, diesen spirituellen Weg? Meditieren hast du
Genau, also ich habe
erzählt, ja.
gelesen. Ich glaube, also was so eine Heimat ist, wo ich mich spirituell beheimatet fühle, ist auf jeden Fall so ein sozial engagierter Buddhismus. Also es gibt ja Thich Nhat Hanh, weiß nicht, ob
Den
du
kenne
den
ich auch, habe ich
kennst.
auch gelesen, ein Buch von dem, ja.
Genau, der hat ja auch so ein Kloster geöffnet dann in
Frankreich, oder?
Frankreich. Da war ich auch nach der
Ach so,
Krebserkrankung.
okay.
Also dann, wie meine Behandlung fertig war, so ein paar Monate später, war ich dann in Frankreich, einmal eine Woche im Kloster dort und das fand ich ganz toll. Sonst war Eckhart Tolle eine Zeit für mich sehr wichtig. Mittlerweile eben, also sagen, es gibt dann so einen Zugang und so, es ist ja dann irgendwie dasselbe. Mittlerweile bin ich jetzt so eher dabei, zu überlegen, wie ich meine Spiritualität auch wieder ins Leben und zum Beispiel auch in aktivistische Arbeit integrieren kann. Aber es gibt auch spirituelle Sachen, die mit mir nicht resonieren. Und tatsächlich finde ich so säkulär-buddhistische, engagiert-buddhistische Zugänge sehr wichtig, wo es zum Beispiel so Ideen von oder was ich aus meiner Spiritualität heraus als einfach auch Realität sehe, dass halt alles zusammenhängt. Also mein Leben ist nicht unabhängig von der Erde, weil wenn die Erde keine Atmosphäre hat, dann gibt es keine Bäume und dann gibt es keinen Sauerstoff, dann gibt es auch mich nicht oder so. Oder wenn es kein Wasser gäbe, ne? Oder die Erde gibt es auch nur, oder ich bin auch nur hier wegen der Sonne, weil wenn die Sonne nicht Energie ausstrahlen würde, dann gäbe es auch kein Leben. Also, dass alles miteinander zu tun hat und dass das, was hilft, das so sieht, dass wir alle eben eins sind. Ne? Das klingt ja so eso und so groß, spirituell, esoterisch, aber im Endeffekt durch diese buddhistischen Zugänge habe ich das für mich auch mit Meditation und verschiedenen Praktiken einfach erkannt, dass es so ist, ne? Oder ich trinke ein Glas Wasser und wann wird jetzt das Wasser ich? Und wenn ich aufs Klo gehe, dann wann wird das Wasser, wann ist das Wasser nicht mehr ich? Also alles ist ja immer im Fluss und ich.
Das ist eher der philosophische Zugang, würde ich mal sagen, dazu, oder? Zur Spiritualität.
Also weiß ich jetzt. Für mich ist das eben auch wirklich eine Erfahrung und sozusagen durch diese Zugänge habe ich das einfach auch mehr körperlich erfahren. Also so, es ist nicht nur eine Idee im Kopf, sondern es ist wie so ein tiefes Verstehen. Und so zum Beispiel, ich mache immer eine Morgenpraxis, also wirklich seit einem halben Jahr wirklich jeden Tag. Und ich meditiere immer in der Früh und manchmal mache ich so ein kleines Gebet oder ich lese einfach so Texte und dann sehe ich aus meinem Fenster und sehe meine zwei Bäume, die bei mir im Hof stehen, die total schön sind. Und dann kann ich mich einfach darüber jetzt freuen, dass diese Bäume da sind oder ja, die auch was mit mir zu tun haben, weil ohne die gäbe es keinen Sauerstoff, gäbe es auch mich nicht. Also einfach so diese Sachen, da bin ich jetzt viel, ja, aber ich glaube, an dem sagen, genau, Anita Morjani war auch auf jeden Fall eine Zeit lang total wichtig und ich habe einfach so gemerkt, dass ich so emotional da einfach sehr mich verbinden konnte. Und da war vielleicht ein Aspekt besonders interessant, den ich auch hier erzählen kann. Und zwar hat sie, durch Anita Morjani habe ich wirklich verstanden, dass auch so Genuss und eine Sanftheit mit einem selber, und das habe ich auch durch buddhistische Zugänge gelernt, weil ich einfach früher sehr hart war, weil man, ich glaube, Anita Morjani, korrigiere mich, wenn ich das falsch im Kopf habe, aber ich bilde mir ein, dass sie auch erzählt hat, dass sie vorher so ganz obsessiv sich mit Gesundheit beschäftigt hat, noch vegan gelebt hat und eben kein Zucker und ganz gesund essen und trotzdem dann aber eben diese fortgeschrittene Krebserkrankung hatte. Und dann so im Nachhinein einfach irgendwie so Sätze sagt, wie so, it's important to eat
Ja,
chocolate
genau.
oder so, genieß das Leben. Also sozusagen. Und da habe ich mich wiedergefunden, weil ich tatsächlich, es gibt auch ein Fachwort dafür, man kann sich auch krankhaft mit Gesundheit beschäftigen oder ständig aus einer Angst heraus, ich muss jetzt gesund essen und ich muss Sport machen und ich darf nicht das machen und das machen. Und das löst aber dann so viel Stress im Körper aus, dass es eigentlich ungesünder ist. Oder es nimmt auch nicht Trauma. Ne? Also wenn man jetzt mit so einem traumasensiblen Blick drauf schaut, dann würde man ja auch sagen, es gibt Stressfaktoren aus der Kindheit, strukturell, gesellschaftlich. Und um diese Stressfaktoren irgendwie auszuhalten und dieses Trauma im Körper, braucht man irgendwas, um sich zu besänftigen. Und das ist für manche Menschen halt einfach Zucker oder Alkohol oder Zigaretten. Wenn das Trauma ganz schlimm ist, nehmen auch Leute Heroin, um einfach das nicht fühlen zu müssen. Aber ein bisschen so dieses Verständnis jetzt mehr zu haben, wenn ich mir das alles nicht gönne, aber dann auch keine Hilfe habe an den Sachen, die meinem Körper schon aus dem Gleichgewicht gebracht haben, dann löst das halt auch nur Stress aus und dann braucht man auch Unterstützung oder so. Und ich habe das Gefühl, ich bin durch meine Krebserkrankung einfach viel sanfter geworden und ich mache noch immer, also ich trinke eigentlich keinen Alkohol, ich ernähre mich überwiegend pflanzlich, also ich mache schon gesunde Sachen, aber ich, also ich versuche das wirklich nicht streng zu sehen und eben, also ich bin weder vegan noch trinke ich gar keine Milch. Also sage ich, mache das alles, wenn ich irgendwie jetzt Lust drauf habe, dann esse ich es mal, weil ich einfach merke, dieses Strenge, mir ständig was nicht zu erlauben, das hat für mich, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ich habe das mal gemacht und dann bin ich fast an Krebs gestorben und deswegen habe ich jetzt für mich entschieden, dass ich da, also diese Strenge tut mir auf keinen Fall gut und eben ich beschäftige mich auch viel mit so Genuss oder auf Englisch gibt es jetzt auch mehr Leute, die so Pleasure Activism sagen, also die quasi so, wir leben ja auch in Gesellschaften, ne, wo sagen Sex oder eben Genuss, das ist eher so negativ, das muss man kontrollieren oder das ist vielleicht mit Scham behaftet und
Also ich verstehe dich total, weil ich weiß nicht, was ich raushöre, du hast dich also vorher schon vegan ernährt und ich habe mich mit der veganen Ernährung erst nach der Krebserkrankung beschäftigt. Da kam ich immer mehr auch, habe mich halt auch mit damit auseinandergesetzt und für mich, ich kann das voll nachvollziehen und auch was die Anita Morjani gesagt hat und ich habe es auch am eigenen Leib erlebt. Manche sind ja durch veganes Essen, werden sie gesund und geheilt, aber ich sehe das auch, habe das festgestellt, das ist total extrem für mich, das ist nicht mein Weg. Und wenn ich Lust auf was anderes habe, dann mache ich das auch. Und wichtig ist, dass du es genießt. Und ich sehe das immer noch so, dass Körper,
Ja.
Geist, Seele, die einen brauchen dieses Extreme. Das gibt ihnen einen Halt und was Positives, aber andere wiederum nicht. Deswegen finde ich das auch immer ganz gefährlich, wenn Leute sagen, du musst es machen. Also ich nenne hier keine Namen, aber es gibt, habt ja schon ein paar Gurus erlebt oder einen, und kann ich nicht unterschreiben. Ich glaube auch, dass da jeder seinen Weg finden muss und wie jemand auch einfach selber vom Typ her ist. Also was du sagst, kann ich vollkommen nachvollziehen und unterschreiben für mich, auch wenn ich noch nicht geheilt bin.
Ja.
Aber auch da finde ich, muss jeder seinen Weg finden. Ne? Das ist ja das, was ich immer wieder so in diesem Podcast betone. Und jeder macht es auf seine Art und Weise. Und wenn der eine meint, nur das total straighte Schulmedizinische ist seins, dann ist das vollkommen okay für mich. Ich würde aber gerne jedem sagen,
Absolut.
hier, mach mal den ganzheitlichen Ansatz. Und so, es kann dich unterstützen. Es ist ja nicht so, was ich sage, hey, zum Heiler, das unterstütze ich auch nicht, die Mischung macht's. Und wenn jemand geheilt ist, hat er auch die Mischung angewendet.
Ja.
Ja.
Ich habe auch meinen Pod, also mein, nicht
Blog,
Podcast,
oder?
meinen Blog so aufgezogen, dass also ich meine, habe ich ein paar Artikel, wo ich dann das auch mal so schreibe, das müsste ich mir nochmal anschauen, aber ich habe das Gefühl, die allermeisten Artikeln, ich versuche das wirklich, also ich möchte auch Wissen über Heilung verbreiten, das ist mein Ziel, aber ich möchte es eben Dinge vorstellen, die ich nützlich fand, und ich stelle dann Dinge vor, kurz halt, was das ist, und dann schreibe ich über meine Erfahrungen oder wie ich darüber denke oder was das bei mir für Gedanken und Prozesse ausgelöst hat. Und wenn das dann mit wem resoniert und passt und eine Person kann sich davon was mitnehmen, finde ich super. Und wenn nicht, nicht. Weil es gibt ja auch so eben, also, weiß ich, die 5 Tipps, die das und das machen, und mit diesen 10 Nahrungsmitteln geht das und jenes, das sind so catchy Sätze, na, die ziehen so die Aufmerksamkeit, oder das funktioniert anscheinend im Internet dann so, dass da gehen halt dann viele Leute hin. Aber tatsächlich merke ich auch so kulturell, finde ich das, also es gibt so viele Leute, die immer sagen, ich erkläre dir, wie es jetzt ist, und das stärkt aber die Menschen nicht. Und ich glaube, es ist für mich wichtig, dass Menschen in die Selbstverantwortung gehen. Und sich eben auch Dinge nehmen, oder dieses, oder ich glaube, das ist auch bei Krebs einfach wichtig, ne? Dieses Gefühl, ich bin jetzt nicht nur hilflos ausgeliefert einem System und ein Opfer, weil diese Opferhaltung ist verständlich, aber es stärkt halt nicht, ne? Und so alles, was ich tue, wo ich das Gefühl habe, ich kann jetzt nicht kontrollieren, wie lange ich lebe, oder das weiß man nicht, aber ich kann versuchen, möglichst gut damit umzugehen und eben alles, was mich stärkt, dass ich selber mit mir gut in Kontakt bin, dass ich meine psychische, meine körperliche Ebene, vielleicht spirituelle Ebene, wenn ich dafür offen bin, stärke, ist einfach was, darauf habe ich Einfluss, und da gibt es auch die Möglichkeit, auch mit anderen Menschen, also es ist auch nicht so allein, es ist ja, ich schreibe auch viel über Gemeinschaft und wie das wichtig ist, es ist ja auch so, was in unserer sehr individualistischen Gesellschaft momentan, ne, das wird jetzt auch mehr kritisiert, und es gibt mehr Menschen, die wieder so Gemeinschaft und Community stärken wollen, weil das einfach, wir Menschen sind halt soziale Wesen, und es ist ja der soziale Faktor, wie man eingebettet ist, was man für Ressourcen im Umfeld hat, ist auf jeden Fall ganz wichtig. Aber ich glaube, das ist auch so die Idee bei meinem Blog einfach, dass wie so ein Anti-Selbsthilfe-Blog oder so. Ja, weil ich finde, man kann einfach viel von Erfahrungen von anderen lernen, oder? Und eben, es ist so unterschiedlich, und je nachdem, wo Menschen stehen und was die Geschichte ist, was
Ja.
die Prägungen sind, auch so die gesellschaftlichen Positionierungen haben einfach Einfluss darauf, wie man was wahrnimmt, was passt, was nicht passt oder so.
Und was ich, glaube ich, ganz wichtig finde auch, ist, dass jeder ja was anderes zu erzählen hat. Also erstmal, glaube ich, sucht man nach seiner Krebsart, vermute ich, beim Blog. Und dann, ich weiß nicht, gibt es bei Hodenkrebs oder gibt es bei Männern so viele Blogs? Ich kenne mich da nicht aus. Da bist du eher dann spezialisiert, weil ich bin kein Blog-Typ. Ich kenne viele Blogger im Instagram, sind die ja größtenteils, aber ich selbst bin kein Blogtyp. Ich bin nicht der Leser. Ich lese zwar viel, aber das lese ich nicht. Deswegen mache ich wahrscheinlich auch einen Podcast. Also ich verarbeite das anders oder mache das anders.
Genau, also ich habe meinen Blog wirklich so auch, also natürlich für mich gestartet,
Entschuldigung, nochmal
weil
kurz, nach der Krebserkrankung oder währenddessen oder wann hast du?
ja, also das war, genau, also vielleicht sage ich ganz kurz noch, also was bei mir so nach der, also ich hatte ja ein Jahr diese Chemotherapie und dann hatte ich 2 Monate danach noch eine Computertomographie und da war dann irgendwie alle Metastasen viel kleiner und dadurch wurde ich dann quasi in die Nachsorge entlassen und musste dann halt alle 3 Monate zur Nachsorge und hatte alle 6 Monate ein CT. Und nach 2 Jahren bin ich dann eben von Wien nach Berlin umgezogen und habe mich dann auch wieder gesund schreiben lassen, habe dann wieder gearbeitet. In Berlin war ich dann bei der Charité bei der Nachsorge und hatte letztes Jahr im Frühling nochmal ein CT und da waren dann quasi gar keine vergrößerten Lymphknoten mehr sichtbar und dadurch bin ich irgendwie von dieser Hochrisikopatientengruppe in quasi eher so allgemeinere Nachsorge entlassen worden und bin Stand diesen Frühling jetzt 4 Jahre Post-Chemo in Remission, sagt man auf Englisch, ne?
Ja.
Also das ist meine Situation. Und meinen Blog habe ich ungefähr 1,5 Jahre nach der Chemo gestartet. Also ich habe schon davor viel geschrieben. Und meine Motivation war tatsächlich, was zu machen, was ich halt für mich nicht so gefunden habe, nämlich einfach erfahren. Also ich habe Blogs gefunden, wo Menschen Erfahrungen geteilt haben von der Behandlung. Das fand ich auch bestärkend. Also auch sehen einfach, okay, da gibt es Menschen, die haben sowas wie ich und die sind überlebt und die haben irgendwie überlebt. Wobei halt auch eben so extrem wie bei mir, also eben Hodentumore kommen ja sehr selten vor. Also das ist auch so ein Faktor, weswegen es wenig Blogs gibt. Dann kommt natürlich dieser Gender-Faktor dazu, dass viele Männer natürlich nicht so offen über so Sachen sprechen, schreiben, auch so sich zu vernetzen mit anderen Leuten. Da sind auf jeden Fall weiblich sozialisierte Menschen, haben das einfach mehr, ne? Dass man sich auch gegenseitig hilft. Auch ein männerpolitisches, also männergesundheitspolitisches Thema auf jeden Fall. Bin ja dazu noch ein schwuler Mann und hochsensibel.
Da hast genau da, das war nämlich auf deiner Seite, auf deinem Blog, was ich gesehen habe. Wie heißt das Querbeet? Da musste ich das nämlich googeln, weil ich den Ausdruck gar nicht kannte. Querbeet oder so ähnlich, oder? Irgendwas mit quer?
Genau, queer ist so ein Wort
Ach,
aus dem
quer.
Englischen, so
Ja.
ein Überbegriff für zum Beispiel lesbisch oder schwul oder bisexuell, aber auch Transpersonen oder intergeschlechtliche Menschen.
Kann ich zum
Das ist
Beispiel auch noch
der
nicht, den Ausdruck.
Regenbogen.
Ja, okay. Berlin ist die Szene. Bist du deswegen nach Berlin gezogen? Ist das ein Grund? Oder hat das andere Gründe?
Nein, das hat auch diesen Grund. Erzähle ich gleich. Vielleicht sage ich eben noch mal kurz auch, weswegen ich den Blog so mache, wie ich ihn mache. Weil ich habe mich eben auch entschieden, ganz offen damit umzugehen, weil es ich tatsächlich gerade, also ich bin halt eben in Wien aufgewachsen und ich bin halt in einer sehr vielen so schwul-lesbischen Szenen und queeren Initiativen aktiv und von da ist das halt für mich diese Vielfalt sehr normal und für mich war es dann sehr erstaunlich, wie halt in vielen Krebshilfebereichen das eben überhaupt kein Thema ist und so null am Schirm, wo ich also für mich dann schon noch ein bisschen fast geschockt war, wo ich mir so denke, wow, eben wir leben nicht mehr in den 80ern, also dass so das Wort schwul oder lesbisch genau null mal vorkommt oder in so Ratgebern über Sexualität einfach diese Möglichkeit, dass Menschen nicht verheiratet sind oder ihre Beziehung anders leben oder eben vielleicht nicht heterosexuell sind, so gar nicht vorkommt, da war ich dann für mich so ein bisschen so, oh wow, stimmt, in vielen Bereichen der Gesellschaft ist es einfach noch überhaupt nicht. Und deswegen habe ich auch beschlossen, damit einfach sehr offen umzugehen, weil es tatsächlich Auswirkungen hat, weil ich bin dann nie zu einer Krebshilfe, zur Psychoonkologie gegangen, weil ich einfach keine Lust dann habe, einer Psychoonkologin zu erklären, wie ich lebe und irgendwie die vielleicht irgendwie vom Sessel fällt, wenn mal jemand mit über 70 ist und Single ist oder so und schwul lebt oder so. Und da braucht es auf jeden Fall mehr Diversität, wobei das auch gibt ganz verschiedene Vereine, das kann man nicht verallgemeinern. Aber sozusagen, mir war es eben auch wichtig, meine Geschichte, oder es ist ja auch was, also Menschen, die Krebs oder so, siehst ja ich, oder es ist ja, weiß nicht, wie du das siehst, wir sind ja dann auch nicht nur Krebspatienten ab dieser Diagnose und nur mehr das, sondern wir sind ja eben auch Menschen, die verschiedene Dinge im Leben machen, die in verschiedenen Kontexten unterwegs sind. Und ich möchte mit meinem Blog zum Beispiel auch, ja, also auch in vielen schwulen oder queeren Szenen ist dann das Thema Krankheit oder chronische Krankheit irgendwie außerhalb von HIV nicht immer so prominent. Und dann kann ich durch meinen Blog vielleicht auch Menschen erreichen, die dahin kommen, weil sie einfach mit Krebs nichts am Hut haben, aber vielleicht aus eben einer queeren Szene sind. Und es folgen mir auch viele Leute, die vielleicht nicht Krebs haben, aber die depressiv sind oder mit verschiedenen psychischen Erkrankungen oder anderen chronischen Erkrankungen zu tun haben und die das auch irgendwie hilfreich finden. Und dann gibt es einen Austausch. Also ich finde das
Die
auch
sind super.
so eine Offenheit und zum Beispiel, ich lerne auch von anderen Krebsüberlebenden und ich kann diese geteilte Erfahrung, die total wichtig ist und wo mich das auch bestärkt, so zu sehen, okay, es gibt auch andere Leute, die eben merken, puf, so wieder arbeiten gehen nach einer sehr langen Chemo ist irgendwie, oder eben diese Frage, wie will ich denn, was will ich denn machen, was gibt mir Freude, beschäftigt nicht nur mich, sondern auch andere. Und gleichzeitig kann ich aber natürlich auch über Spiritualität oder Selbstfürsorge oder psychische Gesundheit auch von anderen Menschen lernen, die jetzt vielleicht keine Krebsgeschichte hatten, aber andere Schwierigkeiten überwunden haben. Und da diese Erfahrung irgendwie mit einer schwierigen Situation umzugehen oder eine chronische Erkrankung zu bewältigen, das sind auch viele Parallelen, ne? Also das so viel zum Thema Blog und genauso bei Hodenkrebs habe ich jetzt wirklich ein paar Blogs gefunden, aber jetzt auch nicht so viel eben, wo es um Spiritualität geht oder um psychische Ressourcen. Und deswegen habe ich einfach beschlossen, weil ich eben diese intensiven Erfahrungen auch gesammelt habe und mir dann einfach Menschen in meinem Umfeld ständig gesagt haben, Lukas, du sollst ein Buch schreiben, schreib das auf, das ist so spannend. Und dann habe ich einfach mir gedacht, okay, dann schreibe ich das halt so als Blog. Aber ich bin jetzt auch so am Überlegen, das eben breiter zu machen, weil wie du sagst, also viele Leute sind einfach auf Instagram oder gehen auf YouTube oder hören Podcasts. Also es gibt einfach andere Formate. Und ich überlege auch, ob ich so andere Formate jetzt starte und ja, das irgendwie verbreite oder eben dann auch. Also ich bin eben erst seit 3 Wochen auf Instagram. Ich habe das vorher nie genutzt. Ich war auf Facebook sehr viele Jahre nicht. Also auch wie ich Krebs hatte, hatte ich gar kein Facebook. Insofern war das für mich einfach überhaupt kein Thema. So während meiner Erkrankung, da,
Echt?
also da war
In
ich auch
deinem
so mit mir.
Alter?
Ja, ich war das sehr so. Es hat mich alles sehr überfordert, so die
Ja.
sozialen Medien. Und ich war, glaube ich, 6. Also ich habe mich auf Facebook angemeldet und war ich aber 6 Jahre nicht da. Und ich glaube, ich habe mich dann, wie ich nach Berlin umgezogen bin, vor 2 Jahren, kurz davor 2,5 Jahre wieder angemeldet. Jetzt kann ich es auch ein bisschen besser. Also jetzt
Aber klar,
kann
wenn
ich
du
es auch.
hochsensibel ist, dann sind das auch zu viele Inputs, glaube ich, oder?
Voll. Und bei mir war das dann wirklich eben, also man kann alle Personen finden und 1000 Infos haben und fühle ich mich nach 10 Minuten so, um Gottes Willen, alle machen so viel oder haben das
Echt?
tollste Leben und
Ja, das ist Instagram, aber.
sowas aus, aber jetzt, nachdem ich eben auch mehr über mich selber weiß und mich mit meiner Hochsensibilität beschäftige oder auch einfach psychisch, ja, stabiler bin und einfach selbstbewusster bin, sehe ich natürlich auch, dass das einfach nicht stimmt. Und zum Beispiel mein Instagram-Profil, das spiele ich jetzt auch viel damit und ja, poste irgendwie so ein ganz tolles Bild von mir beim Skifahren, wo ich irgendwie einen Handstand vor einem Schneeberg und blauem Himmel mache und dann schreibe ich aber drunter, das sieht jetzt ganz toll aus, aber das war ein
Ja, das
Monat
kenne
von
ich, den Post kenne ich von dir, ja.
meinem und mir ging es da schon total schlecht und ich habe mir irgendwie ständig Sorgen gemacht und ich schreibe das jetzt eben hier drunter, weil durch dieses Bild auf Instagram kann man jetzt so diese Illusion erzeugen, oh wie toll und ja, ganz toll, ne? Aber eigentlich, was heißt das? Es ist einfach nur ein Bild und das sagt nichts darüber aus, was wirklich los ist bei den Menschen. Und es gibt ja auch mehr, also man kann ja Instagram auf verschiedene Art und Weise nutzen, ne? Und manche Leute stellen sich halt super perfekt dar und andere Leute stellen sich sehr vulnerabel dar und sind eben Krebsblogger und teilen
Ja.
coolen Content. Also eben man kann alles für sich nutzen und das erkenne ich jetzt und
Ja.
nutze das auch für mich. Genau.
Ja,
Sind wir ein bisschen vom
verstehe.
Thema oder weiß ich nicht, Thema abgekommen, aber.
Nö, nö, das gehört ja auch dazu. Ja, das hat
Ja.
ja auch mit Krebs zu tun. Ich bin ja auch auf Wirtschaftsentwicklung. Was machst du denn beruflich, wenn ich dich fragen darf?
Ich bin von meinem Beruf Sozialarbeiter
Das ist auch schon mal ein
und ich habe,
Gerücht, ja.
genau, also ich habe da schon so eine psychosoziale Ausbildung, aber ich habe jetzt eben so für mich beschlossen, da, ja, jetzt einfach mehr in eine andere Richtung zu gehen und eben wirklich mir die Zeit zu nehmen, um zu schreiben. Und ich habe einerseits auch noch Erspartes oder so eine finanziellen Polster. Andererseits, ja, vielleicht schaue ich einfach durch so einen kleinen Job, dass ich halt zumindest irgendwie so ein bisschen Geld verdiene, aber jetzt nicht so,
Teilzeit.
mir macht eben auch gerade Spaß, so eben das zu machen, was ich machen will. Und ich merke so, ich möchte Zeit haben, um zu schreiben. Also ich arbeite auch gerade daran, meinen Blog neu aufzusetzen mit einem neuen Design. Und ich vernetze mich eben mehr mit Leuten. Jetzt bin ich eben bei dir im Podcast. Und letzte Woche war ich in Österreich in einer Radiosendung und dann war eine Anfrage für ein Interview von der Zeit. Also es passieren jetzt auch mehr so
Ja, super.
Mediensachen. Ich habe auch Lust, mich eben zu vernetzen mit Influencern zum Beispiel oder mit Cancel Unites. Und vielleicht, ja, entstehen da auch
Yes.
noch andere Kooperationen und dann entsteht auch wieder ein neuer Job. Also es kann auch so fließen, denke ich mir. Ne? Und
Kennst du Yes We Cancer? Die sind in Berlin.
ich glaube, aber ich bin ein bisschen durcheinander, weil ich in den letzten 3 Wochen so
Ja,
viele
wenn so viel auf
Sachen
dich.
hatte.
So viele Synchronizitäten auf dich zustoßen, dann auf jeden Fall, ja.
Genau,
Aber
aber
Yes, We Cancer wäre vielleicht was für dich. Schreib sie einfach mal auf und google dann mal.
genau, ich habe mir das notiert.
Weil die sind in Berlin, das weiß ich.
Genau, aber das ist so zu meinem Blogger-Dasein.
Also es tut sich eh schon was, es ist so super. Das ist doch schön. Und glaubst
Ich
du
glaube
noch mal
schon.
auf deine Krebserkrankung, weil du das mit der Metastasierung, du meinst, das ist aber auch schulmedizinisch schon gut heilbar, weil Metastasen ist ja schon mal wieder was Spezielles. Glaubst du, dass das auch viel mit deiner spirituellen Arbeit zu tun gehabt hat, dass du geheilt bist? Oder meinst du, oder gut, wissen tut man es letztendlich sowieso nicht, aber ist das typisch oder untypisch, so geheilt zu werden? Gut heilbar, hast du schon gesagt, aber der war ja metastasiert.
Genau.
Metastasiert ist ja wieder was anderes.
Voll, also bei Hodentumor, also ich bin ja kein Mediziner, aber also ich weiß, dass man bei Hodentumore eben alle Stadien heilen kann. Also auch ganz weit fortgeschrittene. Es gab ja auch dieses Beispiel von Louis Armstrong bei Hamilton, dieser
Ja,
Radrennfahrer,
genau.
der ja auch sogar schon Hirnmetastasen hatte.
Ach so, hatte er die auch, wusste ich nicht, ne?
Ja, bei dem war das noch krasser. Also lange Rede, kurzer Sinn, auch schulmedizinisch eben, wie auch immer dann die Überlebenschance ist, ob es jetzt 30, 50, 70, keine Ahnung. Also man kann einfach überleben. Aber ich für mich persönlich, in meiner Empfindung, hat das natürlich einen Einfluss gehabt und auch, dass es nachher jetzt seit 4 Jahren nicht mehr aufgetreten ist. Und das sind ja auch so Dinge, ne, das kann man halt nicht messen, man kann das auch wissenschaftlich nicht prüfen, man kann es nicht beweisen, aber es ist auch egal, weil da kommt einfach das Thema Lebensqualität. Ne? Also ich habe das Gefühl, ich lebe wirklich so bewusst die letzten Jahre und ich habe so viele Dinge gelernt und Also so eine Bereicherung, und selbst wenn ich jetzt nur 6 Monate mehr hätte, dann wäre die Zeit, die ich jetzt lebe, einfach so, wie ich leben will. Und dafür bin ich dankbar. Und das hat einfach mit meiner Spiritualität zu tun. Ich nehme für mich schon an, dass es einen Einfluss hat, weil ich beschäftige mich. Es gibt ein ganz tolles Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt aus Kanada einen Arzt, der heißt Gabor Maté.
Nee, den kenne ich nicht.
Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt When the Body Says No, also wenn der Körper Nein sagt. Und der beschreibt eigentlich auch, wie sich chronischer Stress auf das Immunsystem auswirkt, ne, was auch viele Leute, also dazu gibt es ja viele wissenschaftliche Publikationen, und bei ihm finde ich es spannend, dass er das mit der Psyche halt so verbindet und auch mit Trauma. Weil er ist sozusagen im noch, da war noch der Zweite Weltkrieg und Nazi-Diktatur, ist er in Budapest im jüdischen Ghetto geboren, eben in eine jüdische Familie, und hat sozusagen dieses Trauma mitbekommen. Und er hat sich dann ganz viel damit beschäftigt und auch so eben gesagt, wie sich Trauma in den Körper einschreibt. Und das ist ja alles unbewusst, ne? Also auch durch Sigmund Freud ist es ja so, ne, das, was wir leben, ist ja nicht alles bewusst, sondern irgendwie das Unbewusste steuert ja ganz viele von unseren Handlungen. Und der hat dann zum Beispiel so einen Konnex gemacht und gesagt eben, dass wenn wir unbewusst zum Beispiel glauben, dass wir nichts wert sind oder dass wir nur liebenswert sind, wenn wir ganz viel arbeiten und tun oder unsere eigenen Bedürfnisse hinteranstellen und irgendwie immer für andere Leute ganz viel tun müssen, dass die uns mögen, dann spüren wir vielleicht auch unseren Körper weniger und spüren auch Signale nicht, die uns unser Körper sendet. Und je bewusster ich lebe, desto mehr ich mich auch mit meinen psychischen und unbewussten Anteilen auseinandersetze, desto mehr kann ich vielleicht auch erkennen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut und was löst eigentlich in meinem Körper Stress aus, der sich wieder aufs Immunsystem auswirkt. Und das Immunsystem hat ja was mit Krebs zu tun, weil das ja eine systemische Erkrankung ist, ne? Und jetzt nicht aus heiterem Himmel irgendwie durch den Teufel jetzt die Zellen außer Rand und Band geraten. Und ich, er in seinem Buch, also trägt das so gut dar, dass, also er sagt halt überspitzt quasi, wenn du selber nicht gelernt hast, Nein zu sagen, dann macht es dein Körper für dich. Und quasi, er redet ganz viel über Authentizität, über gute Grenzen haben, über Ja sagen, über Nein sagen, über auf sich selber schauen, auf andere schauen. Ja, so authentisch auch Beziehungen zu leben. Und das Gefühl, dadurch hat sich für mich auch ganz viel aufgetan. Und momentan suche ich zum Beispiel auch wieder nach einer passenden Psychotherapie. Ist auch ein langer Prozess ist, weil ich auch so merke, ja, es tun sich auch wieder psychisch Themen einfach auf, wo ich merke, das möchte ich mir mit Unterstützung anschauen. Und ich gehe einfach davon aus, dass für mich, also alles, was ich tue, dass es mir selber gut geht, dass ich mich glücklich fühle, dass ich mich zufrieden fühle, dass ich mich sicher fühle in meinem Leben, hat für mich protektive Wirkungen auch auf meine Krebserkrankung oder auf die Folgeschäden. Oder finde ich auch immer ganz toll, dann, wenn halt Schulmediziner irgendwie mir aufgezählt haben, was alles dann sein kann mit der Chemo, weil das kann auch wieder was auslösen. Und es ist, ja, danke, dass ich es weiß, aber warum, also Sie könnten mich auch fragen, was tue ich denn, dass es mir gut geht oder so. Weil ich weiß, dass Chemo giftig ist und ich weiß, dass Chemotherapie selber Risikofaktor ist für Krebsvorstufen und für Zellveränderungen und so. Aber eben, es gibt auch von meinem Gefühl halt diese Möglichkeit, dass ich positiv auf meine Gesundheit einwirken kann und halt im schulmedizinischen Mainstream nicht so auch noch angekommen. Ne? Das ist halt eher so, gibt es komplementärmedizinische Onkologinnen und
Die musst du
Ärzte,
suchen.
die offen sind, aber eben, das ist halt eher so eine Minderheit. Ne? Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so
Nee, definitiv ist es eine
den
Minderheit.
Krebspatientinnen und Patienten, also dass man sich halt diese ja komplementärmedizinischen Sachen selber sucht oder auch psychische Unterstützung, das wird halt nicht so als integraler Bestandteil der Therapie, sondern irgendwie extra gesehen, was sich halt die Patientinnen selber organisieren können müssen, wenn sie es brauchen. Und ich habe das Gefühl, das wäre schon noch ein politisches Thema von meiner Seite, jedenfalls, dass es dazu mehr zu einer Änderung kommt, dass man das Ganzheitliche sieht. Ja.
Ja, ist ein großes Thema auch in meinem Podcast. Und dazu kann ich auch nur sagen, dass das, glaube ich, allgemein auf die Medizin gesehen wird, weil jeder weiß das inzwischen ja schon mit dem psychischen und so weiter. Aber der pharmazeutische Weg ist immer noch der erste Weg, auch bei ganz normalen Hausärzten. Schnell was verschreiben und so weiter. Da geht es um viel Geld. Das kann man alles anders lösen. Und das kann man. Ich glaube, dankbar sein, dass es komplementäre Medizin gibt, aber die ist wirklich versteckt. Da musst du dich mit auseinandersetzen. Ich bin auch froh, dass ich drauf
Ja.
gestoßen bin. Ganz ehrlich. Weil das ein
Hast du da
Schulmediziner
irgendwie?
lacht drüber.
Ja, da gibt es ja unterschiedliche Erfahrungen, ne? Und ich glaube, die meisten Leute verschweigen es ja auch meistens, was ja auch wieder
Ja.
gefährlich sein kann, weil ja manches, also Alternativen oder manche Substanzen auch können ja mit Chemotherapie zum Beispiel interagieren.
Ja.
Und eigentlich ist es natürlich total gefährlich, wenn SchulmedizinerInnen ja, da keine Offenheit haben, weil es einfach dazu führt, dass Patientinnen dann nicht sagen, was los ist. Und das ist
Genau.
so wie,
Dann gehst
ja,
du
wenn
zum
man halt
Heilpraktiker.
Sexualität beschämt und die Menschen erzählen nicht, was ist, dann kann man auch Krankheiten nicht behandeln. Und genauso ist es halt bei Krebs, ne, wenn halt die Menschen dann selber was machen und dann behandelnder Arzt weiß das nicht, dann muss nicht schiefgehen, aber es birgt halt ein gewisses Risiko, ne? Und das müsste auch im Interesse der SchulmedizinerInnen sein, einfach zu wissen, was die Menschen, die sie behandeln, machen, weil die halt nicht nur Patienten sind, sondern auch Menschen, die ein Leben haben und Ängste und Hoffnungen und
Ja,
eine
aber das.
Spiritualität und so weiter. Ja. Kennst du die biologische Krebsabwehr?
Ja.
Das gibt es ja in Deutschland in
Ja.
verschiedenen. Also ich finde, die haben auch total gute
Ja.
Infos und die sind auch total seriös, aus
Ja,
meiner Erfahrung. Also
absolut. Ich
die
bin
sind
ganz großer
überhaupt
Fan
nicht
von
so
denen.
gegen Schulmedizin oder so, sondern eben, da geht es um ganz viele Infos geben und auf
Ja.
ganz breiter Ebene. Also ich finde die eigentlich total super. Ich habe mir gedacht, wie ich krank gewesen wäre, das gibt es ja in Österreich, das ist ja was Deutsches, aber wenn ich auf
Super.
sowas gestoßen wäre, wie ich in Behandlung war, das wäre der absolute Hit gewesen.
Ja, absolut.
War das so anstrengend, so selber irgendwie das so nicht durchsuchen zu müssen. Aus
Ja, also vor allen Dingen auch, habe ich auch schon mit der Sina gesagt, die haben ja auch so ein paar YouTube-Videos und da erzählen Leute auch von ihrem Heilungsweg. Und das ist total spannend. Also, wie du selber sagst, das ist ja reine komplementäre Medizin, das ist aber schon seit Jahrzehnten vertreten und die sollten viel bekannter
Ja.
werden. Die machen tolle Sachen, also super Sachen. Ich kann ja jedem empfehlen, einfach mal zu googeln.
Vor allem, also ich habe, glaube ich, jetzt vor 2 Jahren oder so bin ich auf die gestoßen, wie ich nach Berlin umgezogen bin. Und also ich habe mir da auch schon total interessante Videos und Texte so rausgenommen.
Frage habe ich da auch noch, weil mich das sehr interessiert, weil ich kann ja eigentlich auch so bei mir überhaupt mit niemandem über Spiritualität reden, weil ich kenne keinen. Wie ist das in deinem Umfeld? Hat sich dein Umfeld gewandelt? Oder hast du deine spirituellen Freunde und die nicht spirituellen und bei dem einen redest du drüber, bei den anderen nicht? Oder wie gehst du damit um?
Oh, das ist eine interessante Frage. Ich meine, ich gehe auf jeden Fall mit verschiedenen Menschen unterschiedlich um. Ne? Also einfach in verschiedenen Beziehungen gibt es mehr Themen, die Platz haben oder nicht, oder gewisse Schwerpunkte. Tatsächlich, also wie ich erwähnt habe, ich bin ja nach Berlin umgezogen, weil ich tatsächlich in Berlin einfach mehr Menschen und auch eine Community gefunden habe, zum Beispiel an schwulen Männern, aber auch an Transpersonen, queeren Menschen, die eben spirituell sind und die das auch in ihre Sexualität integrieren, weil das gab es in Wien wenig. Und das hat in mir so einen großen Spalt gemacht. Also ich hatte so das Gefühl, okay, es gibt so die buddhistischen, spirituellen Leute, aber da ist wenig Raum für schwule Menschen oder queere Menschen oder Menschen, die jetzt Sexualität außerhalb von Normen leben oder halt außerhalb von Ehe, monogamen Beziehungen. Und auf der anderen Seite gibt es halt viele queere Szenen, wo Sexualität sehr frei gelebt werden kann, aber wo in meiner Wahrnehmung eben Spiritualität wenig Platz hat. Was ja auch verständlich ist, weil ja Religionen oder halt die Interpretation von Religionen über viele Jahrhunderte, Jahrtausende einfach sehr sexistisch, frauenfeindlich und halt sexualitätsfeindlich und auch also einfach diskriminierend und feindlich homosexuellen Menschen gegenüber interpretiert wurde und Gewalt ausgeübt wurde. Aber ich habe eben durch den Umzug nach Berlin für mich da so gefunden, das kann zusammengehen, und das ist für mich auch so ein unglaublich bestärkendes Gefühl gewesen, einfach das Gefühl zu haben, es gibt Menschen, die sind mir ähnlich, da teile ich Sachen und da kann ich mich irgendwie auf diese Art zu Hause fühlen. Und deswegen bin ich eigentlich nach Berlin umgezogen, weil ich merke, dass das für mich so heilsam ist. Das bringe ich eben auch wieder mit meiner Krebs. Also ich habe das Gefühl, für mich umzuziehen in ein neues Umfeld, wo dieser Ballast nicht so da ist und wo ich eben neue Erfahrungen mit neuen Menschen mache, war für mich total wichtig. Und ich habe noch immer auch mit Freundinnen und Freunden in Wien total enge Beziehungen. Und manche von denen verstehen mich auch spirituell, manche nicht. Ist auch gar nicht notwendig, aber für mich war es auf jeden Fall sehr positiv, eben auch in so neue Umfelder zu kommen und zu sehen, es gibt da Menschen und eine Community, die das teilt. Und das ist, finde ich, auch sehr heilsam. Und ich glaube auch, dass ich halt auch ein Mensch bin, der das sehr entspannt damit umgeht. Also ich verstehe mich ja spirituell, ich verwende dieses Wort, aber es gibt ja auch viele Dinge, die auch spirituell als Wort verwenden, mit denen ich aber nicht so resoniere oder wo das nicht so passt. Und ich kann auch mit Leuten Witze machen über, also ich nehme das jetzt nicht so ernst und gehe jetzt herum und sage allen, du musst meditieren
Ja,
und jetzt ist immer alles gut.
nein.
So. Es gibt ja auch, manche Leute haben ja die Tendenz, das dann zu machen, ne, und so alle
Ja.
aufzuklären über ihre Wahrheit und ihre Erkenntnisse.
Ja, klar.
Also
Ja.
ich glaube, ich gehe doch ganz entspannt damit um, und ich eben, dann gibt es auch enge Freunde, die haben diesen Zugang nicht, aber die schätzen das trotzdem, dass ich so bin, und mit denen mache ich dann rede ich über andere Dinge, und wir haben dann auch unseren Spaß. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was ist spirituell, was ist einfach Selbstfürsorge, was ist Selbstliebe, was ist einfach authentisch leben, was ist einfach so leben, dass ich in Einklang mit mir selber bin. Also das verschwimmt doch alles zunehmend. Und ich glaube, was vielleicht wirklich noch mir wichtig ist zu sagen, ist, dass ich eben auch wichtig finde bei Heilung, dass es auf allen Ebenen ist. Oder so verstehe ich auch Ganzheitlichkeit. Also es gibt den Körper, es gibt die Psyche, es gibt eine spirituelle Ebene, und es gibt eben auch die Ebene von sozialer Gemeinschaft und Verbindung, und es gibt die Ebene von Natur mit der Umwelt, und das sind alles Ebenen, die für Heilung wichtig sind und jetzt nicht nur die spirituelle Ebene, die irgendwie alles auflöst oder so. So seit dem letzten halben Jahr. Und spannenderweise, das passiert ist, nachdem ich in Berlin jetzt endlich meine fixe Wohnung gefunden habe, die ich bezahlen kann und die jetzt, wo ich einfach wohnen kann. Und ich habe das für mich schon so gesehen, dass ich, trotzdem ich ja 2 Jahre in Reha war, um mich zu erholen, aber das war ja auch Arbeit. Also ich hatte so eine heftige Chemo und danach meinen Körper wieder so zu stärken, dass ich wieder auch arbeitsfähig wurde. Das war ja nicht Urlaub, das war ja auch harte Arbeit mit Physiotherapie und psychologischer Unterstützung und das machen und jenes machen. Dann habe ich meinen Blog gestartet, dann habe ich ganz viel geschrieben und mich mit ganz vielen Themen auseinandergesetzt. Dann bin ich nach Berlin umgezogen, habe wieder gearbeitet, habe in meinem Urlaub ein Training gemacht, auch Persönlichkeitsbildung, habe nebenbei eine Wohnung gesucht. Also das war ja auch alles so auf einem Turbo-Tempo. Und ich habe das Gefühl, dass es auch jetzt, jetzt habe ich diese Transition quasi von Wien nach Berlin gemacht. Jetzt hatte ich diese Sicherheit, jetzt musste ich nicht mehr funktionieren. Und jetzt ist dann so ein bisschen so ein Einbruch gekommen, psychisch, wo ich auch gemerkt habe, so jetzt kommt mal dieses Ganze vielleicht nochmal erst raus, was auch noch mit meinem Krebs zu tun hatte, weil das einfach mega, also eben über Jahre hinweg so ein stark sein müssen, tun müssen, Ängste im Zaum halten müssen. Und das schon noch eine, ja, einfach eine, also auch eine Leistung ist, die ich auch selber mehr jetzt sehe und das anerkenne. Und ich glaube, das ist ja auch ein Thema, das vielleicht, oder was ich merke, dass andere Krebsüberlebende kennen, dass du ja schulmedizinisch quasi, solange du in Behandlung bist, ist es ja wirklich, du kriegst ja alles und es kostet alles viel und es ist alles bezahlt hier in unserem System, was ja großartig ist. Und quasi, wenn du dann mal fertig bist und in Nachsorge bist, dann bist du quasi draußen und dann musst du dir halt selber die Unterstützung aufstellen, damit du halt wieder. Und daneben gibt es entweder bist du in Rente oder du bist arbeitsfähig. Und das ist ja jetzt erst seit kurzem, dass es auch so ein Zwischending gibt. Ne? Oder eben, also es fragt mich halt niemand so, Herr Brock, wie fühlen Sie sich dann 4 Jahre nach der Chemo? Wie arbeitsfähig fühlen Sie sich? Ist es 50, 70, 80, 90, 100% oder wie geht es Ihnen? Also das ist halt im medizinischen System, bist du jetzt draußen. Ne? Du bist quasi in Remission, du hast gerade keinen Krebs, nach 5 Jahren hättest du die Diagnose nicht und quasi du bist geheilt, fertig. Ne? Und ich habe das Gefühl, ja, ich merke auch gerade so, dass vielleicht auch jetzt, und dadurch, dass ich mich auch jetzt wieder nochmal mehr mit meinem Blog beschäftige, ich hatte auch eben ein Jahr, da habe ich fast gar nichts gemacht, weil ich einfach nur beschäftigt war, mein Leben aufzubauen.
Na klar.
Und jetzt merke ich so, ja, es sind einfach auch noch Themen da und ich habe auch immer wieder Ängste und letztens habe ich auch wieder Todesängste gehabt und gedacht, oh mein Gott, ich spüre was und bin zum Arzt und habe dann gemerkt, so wie unempathisch der einfach war und so quasi, ja, fast dann zum Streiten mit mir begonnen hat und ich so gemerkt habe, so, oh, ich komme nicht zum Spaß, ich habe einfach gerade total Schiss, weil ich einfach schon einmal in dieser Situation war und deswegen komme ich halt. Und sie könnten auch irgendwie sagen, ja, das ist so, wenn man halt Krebs hatte, dann werden da Ängste aktiviert. Gut, dass sie gekommen sind, wir schauen mal nach oder
Ja,
so.
klar.
Es ist alles gut, also es war nichts, aber es ist auch nicht so, dass dieses Thema abgeschlossen ist für mich. Ne? Da müsste ich lügen, wenn ich jetzt sage, das ist alles vorbei und das betrifft mich nicht mehr
Na,
und so.
es ist ja ein traumatisches
Aber es
Erlebnis
liegt ja
eigentlich
alles
auch, gell?
da. Genau.
Ja, auf jeden Fall.
Und deswegen merke ich so, bin ich jetzt eben auch auf der Suche nach einer passenden Psychotherapie, um da auch nochmal Unterstützung auf dieser psychischen Ebene zu haben.
Was wünschst du dir jetzt, und so als letzte Frage, was wünschst du dir im Zusammenhang mit Krebs, was da sich ändert einfach in der Krebsbehandlung oder wie mit Krebskranken umgegangen wird? Was wünschst du dir da persönlich?
Also jetzt kurz mich fokussieren. Was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist, dass das Essen im Krankenhaus viel besser wird und Nahrung einen höheren Stellenwert hat. Das ist was Einfaches und was Komplexeres wäre auf jeden Fall, dass ich mir wünsche, dass eine komplementärmedizinische und integrative Onkologie einfach Standard ist und nicht irgendwie eine spezielle Nische. Und ich würde mir wünschen, dass im medizinischen System es einfach menschlicher zugeht und das System irgendwie so ist, dass Ärztinnen und Ärzte auch mehr Zeit haben, sich mit wem zu beschäftigen oder ja, dass es da nicht so viel Druck gibt, irgendwie innerhalb von 5 Minuten muss ich jetzt alles gefragt haben und den Arzt irgendwie festnageln, dass er mir doch zuhört. Das würde ich mir wünschen. Und auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene glaube ich, ja, würde ich mir wünschen, dass wir mehr dazu kommen, das Thema Endlichkeit, Tod, chronische Erkrankungen, dass das ein bisschen diese Angst und Schwere verloren geht, sondern einfach, dass das ganz normal zum Leben dazugehört und ganz im Gegenteil, dass ja auch viele Menschen wie wir, die so was durchleben, ja auch sehr intensive Prozesse haben und daraus ja auch sehr interessante Erkenntnisse über das Leben gewinnen und dadurch auch wieder eine Bereicherung sein können und sind. Und da so ein bisschen, ja, mehr Offenheit und Wertschätzung und weniger Angst. Also ich meine, Krebs ist ja sofort Tod und Angst, ne? Also das. Und Angst ist einfach eine Energie, die ja auch menschlich ist. So Angst schützt uns ja auch oder hatte mal evolutionär den Sinn, uns zu schützen. Aber in unserer heutigen Welt, wie wir die halt gestaltet haben, ist ja Angst eher sowas, was uns schwächt, ne? Weil ja ständig Ängste davor, nicht perfekt zu sein, nicht in der Karriere durchzustarten, nicht gesund und perfekt und ohne Stolpersteine durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, ja, ich habe einfach für mich die Erfahrung gemacht, dass Angst was ist, was in meiner persönlichen Geschichte, aber auch in meiner Heilungsgeschichte selten dienlich ist. Und also auch, ja, wenn halt Menschen so Angst vor dem Thema haben, Krebs oder dann eben gar nicht im schlimmsten Fall ihre Angehörigen und nächsten Menschen unterstützen können, weil sie selber so damit beschäftigt sind, dann ist es einfach schade, ne? Weil ich eben auch glaube, dass man von Menschen, die durch sowas gehen oder durch Krisen gehen, eben auch was lernen kann als Angehöriger. Genau. Also ja,
Ja.
mehr Liebe, weniger Angst, das würde ich mir
Sehr
wünschen.
schön
Genau.
gesagt. Du Lukas, ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle, intensive Gespräch und wünsche dir alles Gute mit deinem Blog, mit deinen vielen Ideen und mit deinem Buch und dass du die für dich erfolgreich umsetzen kannst und alles, alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg und vielleicht sieht man sich ja noch einmal. Macht.
Absolut, wir können ja online in Kontakt sein. Ich bedanke mich auch, Karin, für die ja, tolle Zeit, tolle Stunden, interessantes Gespräch und dir auch viel Erfolg für deinen Blog und deine Gesundheit und
Vielen
deinen
Dank.
Weg.
Was für ein Gespräch. Wenn du was damit anfangen konntest, dann wünsche ich mir, dass du meinen Podcast weiterempfehlst, weil es mir wirklich ein Anliegen ist und wichtig ist, dass mehr in der Gesellschaft über Krebs gesprochen wird. Danke dir.